Und dann noch zum dritten Teil zur Christologie. Ich habe gesagt, dass Swedenborg der Begründer einer Entwicklungschristologie ist. Swedenborg ist der Erste, der gesehen hat, dass Jesus eine Entwicklung durchlaufen hat. Das ist ganz wichtig, weil das begründet dann auch eine neue Art des Christentums. Wenn Christus, unser Herr, eine Entwicklung durchlaufen hat, dann bedeutet das, dass auch wir eine Entwicklung durchlaufen, denn wir sollen ja in die Nachfolge Christi eingehen. Von daher wandelt sich das Christentum von einem liturgischen Christentum zu einem psychologischen Christentum, sage ich mal. Also zu einem Christentum, wo der Gedanke der Entwicklung eine wesentliche Rolle spielt. Und das, was bei Jesus Christus die Verherrlichung ist, das heißt, dass er seine Leibesmaterie, zunächst seine Seele und dann seine Leibesmaterie, vollkommen umsetzen konnte in reinste Gottnatur. Das ist bei uns in etwas abgeminderten Zustand dann die Forderung nach der Wiedergeburt. Ja, wir werden nicht vollständig umgesetzt in Gottnatur, also vermutlich nicht, soweit ich das in den Werken lese, sondern es wird eben Unterschied gemacht zwischen der Verherrlichung Christi, die darin endet, dass Jesus Christus nach Ostern nicht im Himmel ist, sondern in der Gnadensonne. Ja, der kann sich zwar in den Himmel hineinspiegeln, macht er auch, und wird dann im Himmel für die Engel erlebbar, aber urwesenhaft ist der verherrlichte Jesus in der Gottes- und Gnadensonne. Ja. Und so weit steigen wir nicht auf. Also wir kommen bis zum obersten Himmel, aber wir kommen nicht bis in die Gnadensonne hinein. Und trotzdem ist der Weg Jesu, der ihn in die Gnadensonne gebracht hat, und unser Weg vergleichbar. Aber um den Unterschied herauszuarbeiten, spricht man bei dem menschlichen Weg nicht von Verherrlichung, sondern von Wiedergeburt. Wiedergeburt der Seele, Wiedergeburt des Geistes. Wir werden wiedergeboren, aber Christus wurde vollständig vergöttlicht. Und diesen Prozess, den finden wir auch bei Lorber. Nur ist dort der Begriff der Verherrlichung eher unterbelichtet. Der Begriff, der stattdessen verwendet wird, ist der Begriff der Verklärung, der in der Luther-Übersetzung eine Rolle spielt. Es heißt zum Beispiel im großen Johannesevangelium Band 5, dort wird die Verklärung auf dem Berg Tabor thematisiert. Da heißt es, da leuchtete ja Jesus Angesicht wie die Sonne und seine Kleider wurden hellweiß wie das Licht. Und da heißt es, da wurde denn auch auf dem Berg Tabor, da wurde denn auch ich, Jesus Christus, derart verklärt, dass darob, dass deswegen mein Angesicht leuchtete gleich wie die Sonne. Das ist schon eine Vorwegnahme der Aufnahme Jesu in die Gottes- und Gnadensonne, dass mein Angesicht leuchtete gleich wie die Sonne und meine Kleider so lichtweiß wurden wie ein von der Sonne beleuchteter, frisch gefallener Schnee. Also hier setzt erstmals für die Jünger sichtbar eine Metamorphose, eine Transformation der Leibesgestalt Jesu ein, die aber vor Ostern noch unvollständig bleibt. Nicht wahr? Aber die bereits zu erkennen gibt, dass er dabei ist, sein ganzes Wesen in Liebe und Weisheit umzusetzen, in reinste Gottwesenheit. Nicht wahr? Und deswegen leuchtet er wie die Sonne. Es gibt das schöne Bild von Grünewald, was wir hier in der Ausstellung haben, wo Jesus das Gesicht auch in die Sonne reingibt. Und dieser Prozess, sagt Swedenborg, der findet seinen Höhepunkt, seinen Abschluss im Prozess von Gethsemane, Golgatha und Ostern, also mit der Kreuzigung und Auferstehung. Und zu dem Zeitpunkt ist die Seele Jesu schon vollkommen mit Gott eins, aber der Leib eben noch nicht. Und dass der Kreuzestod nicht primär dazu dient, das kann ich jetzt hier aber nur am Rande sagen, nicht primär dazu dient, nun die Menschheit im Bausch und Bogen zu erlösen, sondern der Kreuzestod dient primär erstmal dazu, dass Jesus seine Leibesgestalt verherrlichen konnte. Und danach kümmert er sich dann allmählich um die Erlösung der Menschheit. Das ist ein gewisser Kurzschluss im Christentum, dass man sagt, der Kreuzestod hat uns erlöst. Der Kreuzestod hat zunächst bewirkt, dass Jesus seine Leibesgestalt durch diese letzte und schwerste Versuchung in reinste Gottnatur umsetzen konnte. Und das wird uns auch bei Lorber bestätigt, beziehungsweise bei Leopold Engel, teilweise im 10. Band des großen Evangeliums, teilweise aber auch im 6. Band und 5. Band, da wären wir dann bei Lorber. Im 10. Band heißt es, die Zeit ist nur noch eine kurze, in der ich unter den Menschen in dieser Welt mich also wie jetzt befinden und wirken werde. Dann werde ich auf eine für diese Welt höchst unangenehme und traurige Weise verklärt werden, heißt er. Oder im 6. Band heißt es, da sahen sich die Juden an und fragten sich untereinander, was das sein solle, denn sie wussten nicht, dass ich nur von dem Geiste redete, den die empfangen sollten, die an mich glauben. Denn, wie ich schon mehrmals erklärt habe, der Heilige Geist konnte vor meiner Verklärung nicht da sein, außer in mir allein. Also der Heilige Geist wird erst durch die Verklärung freigesetzt. Und dieser Grundgedanke der Entwicklungschristologie, der ist bei Lorber auch vorhanden. Ich habe hier Stellen aus den Schrifttexterklärungen, da heißt es, Christus heißt es in den Schrifttexterklärungen, Christus war nur ein Mensch und musste sich als erstes Grundvorbild die vollkommene Herrlichkeit Gottes erst durch seine Taten vollkommen zu eigen machen. Das ist der Grundgedanke der Verherrlichungschristologie, dass Jesus als Mensch begonnen hat und als Gott aufgehört hat. Das ist eine Karriere, ne? Die soll man erstmal nachvollziehen. Oder es heißt an einer anderen Stelle, dieser kaum 30-jährige Sohn des Zimmermanns Josef dem Außen nach, trat demnach sein Lehramt vollkommen als Mensch und durchaus nicht als Gott an. Also als er sein Lehramt antrat, mit so rund 30 Jahren, da trat er dieses Lehramt vollkommen als Mensch und durchaus nicht als Gott an. Die Gottheit trat in ihm nur bei Gelegenheiten in dem Maße wirkend auf, als er als Mensch durch seine Taten dieselbe in sich flott machte. Aber ohne Taten tauchte die Gottheit nicht auf, da tauchte sie eher ab. Also das heißt, wir sehen hier sehr deutlich, dass Jesus wirklich Mühe aufwenden musste, die Gottheit in sich flott zu machen. Und das war wahrscheinlich so ein fluktuierender Prozess. Mal tritt sie stärker hervor, dann taucht sie wieder ab und dann taucht sie wieder auf sozusagen, bis dieser Flottmachung der Gottheit stabilisiert ist und er durchgängig als Gott auftreten konnte. Dieses Wechselspiel nennt Swedenborg den Zustand der Entäußerung, wo er mehr seinem Menschlichen überlassen ist, der Herr, und den Zustand der Verherrlichung, wo das Göttliche in ihm voll durchbricht. Und das dann nochmal zu vorherigen Gedanken zurückgehend, dass diese endgültige Stabilisierung, dass dieser zunächst mal mehr Mensch vollständig zum Kyrios Jesus Christus wird, zum angebeteten Herrn der Christenheit, dass das durch den Kreuzestod bewirkt wird, das wird uns eben auch in dem Lorberwerk bestätigt, wenn es heißt, wo ich Jesus Christus nun rede und wirke, da redet und wirkt auch nur mein Geist, der da ist Gott als der Vater in Ewigkeit und nicht diese meine leibliche Person, die erst aufgelöst werden muss, um vollends in des Vaters Herrlichkeit einzugehen. Also erst durch die Auflösung, das ist eben diese Umsetzung im Grab, als Jesus diese 3 Tage im Grab lag, da setzt ein Umsetzungsprozess seiner Leibesmaterie ein. Deswegen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wird im 11. Band des großen Johannesevangeliums ja geschildert, wie bei der Auferstehung so ein Lichtblitz aus dem Grab hervorgeht. Das ist der Moment, wo die Leibesmaterie in Gottnatur umgesetzt wird, wo die Leibesmaterie, die Zellen aufgelöst werden und wo er ins reine Wesen Gottes, das ist Liebe oder Wärme und Licht. Also daher kommt die Lichterscheinung bei der Auferstehung. Oder an einer anderen Stelle, die ich noch vorlese, heißt es, dieser Geist, der in Jesus ruhte, also dieser Geist, dessen er sich bewusst war, nur daher konnte er überhaupt wirken, das war der reine Gottgeist. Dieser Geist in mir ist wohl Gott. Der Gottgeist, dieser Geist, den er in sich empfindet, das ist wohl Gott. Doch ich als purer Menschensohn nicht, differenziert er also zwischen dem Urgöttlichen in sich, das Jehova selbst war, und zwischen ihm in seiner Außennatur als purer Menschensohn, der ist nicht gottgleich. Denn wie schon gesagt, so habe ich als solcher auch jedem anderen Menschen gleich durch viele Mühe und Übung erst mir die Würde eines Gottes erwerben müssen. Diesen Satz muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Jesus ist nicht von Anfang an wahrer Gott und wahrer Mensch, sondern er musste sich die Würde eines Gottes erst durch viel Mühe und Übung erwerben und konnte mich als solcher erst einen mit dem Geiste Gottes. Nun, wir befinden uns jetzt also im großen Evangelium, das heißt in der Zeit zwischen Bethlehem und Golgatha. Nun bin ich wohl eins mit diesem ewigen Gottgeiste in meinem Geiste, aber im Leibe noch nicht. Doch ich werde auch da völlig eins werden, aber erst nach einem großen Leiden und gänzlicher und tiefst demütigender Selbstverleugnung meiner Seele. Das ist der Prozess der Verherrlichung, der am Kreuz zum Ende kommt. Ja, lassen wir es mal dabei bewenden. Also wir sehen, dass die Grundaussagen Swedenborgs zum allgemeinen Gottesbegriff, zur Trinitätslehre und zur Christologie, dass man die aus Swedenborg ziehen kann und dass die bei Lorber auch nachweisbar sind. Also Lorber ist ein toller Swedenborgianer. Das ist der Stand der Dinge jetzt. Und so ist es bei vielen Dingen. Man kann die Erlösungslehre sich anschauen, man kann die Schöpfungslehre sich anschauen, man kann die Lehre von den letzten Dingen sich anschauen und so weiter. Überall findet man, wenn man das mit einem swedenborgischen Blick liest, dass Swedenborg in Lorber praktisch vollständig enthalten ist. Wenn wir das so stehen lassen würden, dann könnte man sich, wie ich am Anfang schon sagte, sagen, na, wieso hat Gott denn noch ein zweites Mal seinen Mund aufgetan, wenn er sowieso schon alles durch Swedenborg gesagt hat und Lorber einfach nur eine Repetitionsmaschine ist. Es ist jetzt das Faszinierende und Interessante bei der Interpretation des Lorberwerkes, dass man sehen kann und beobachten kann, wie Lorber oder der Herr durch Lorber die Grenzen, die Swedenborg zieht, peinlich genau einhält und trotzdem aber innerhalb dieser Grenzen eine Kreativität entwickelt, die das Lorberwerk doch nochmal zu einer ganz anderen Offenbarung machen, die Swedenborg eben weiterentwickelt und die Aspekte thematisiert, die Swedenborg so eben nicht hat. Und dazu möchte ich, sagen wir mal, zwei Aspekte nennen. Das ist dann der letzte Teil des Vortrages. Ich hatte darauf hingewiesen, und bei Lorber ist das ja auch der Fall, dass diese Vorstellung eines Sohnes von Ewigkeit, die dem Swedenborg suspekt ist, dass die bei Lorber in dieser Form auch nicht vorkommt, denn unter dem Sohn versteht ja auch das Lorberwerk, wie ich gezeigt habe, den Fleischleib. Das hat uns der Evangelist Johannes gesagt, ich hatte die Stelle zitiert, der aus der Maria geboren worden ist und der sich erst den Weg der Verklärung und Verherrlichung gehen musste. Also in diesem Sinne finden wir auch im Lorberwerk das Anliegen Swedenborgs gewahrt, dass dieser persönliche Sohn erst im Zuge der Heilsgeschichte in Erscheinung tritt. Trotzdem ist es so, und vielleicht habt ihr jetzt schon ein bisschen immer mal die Augen gerollt, dass Lorber die Wahrheitsmomente, die in einer von Ewigkeit her bestehenden Trinitätsvorstellung wieder aufgreift und thematisiert. Wenn man Lorber liest, hat man den Eindruck, dass Swedenborg etwas zu vorschnell sich von der Vorstellung einer von Ewigkeit her bestehenden Trinität entfernt hat. Lorber bringt sozusagen die Wahrheitsmomente dieser Vorstellung wieder, ja, wie soll ich sagen, also wieder so zur Geltung, dass er Swedenborg aber nicht vom Tisch fegt. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Es heißt, in den Himmelsgaben, theologisch nennt man das eine die immanente Trinität und das andere die ökonomische Trinität. Das heißt also, die eine Trinität ist die schon von Ewigkeit her vorhandene. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind von Ewigkeit vorhanden. Und die andere Trinität, die ich bei Swedenborg und Lorber kurz eben dargestellt habe, ist die heilsgeschichtliche. Das heißt, dass sich im Zuge der Erlösungsgeschichte oder Heilsgeschichte die Trinität erst ausbildet. Das ist der Grund dafür, warum im Alten Testament von der Trinität praktisch keine Rede ist. Wenn die Trinität schon von Ewigkeit her besteht, ja, wieso liest man denn bei Jesaja nichts davon? Wieso liest man im Alten Testament insgesamt nichts davon? Erst im Neuen Testament blüht diese Rede vom Vater, Sohn und Taube richtig auf, nicht wahr? Und im Alten Testament ist nichts davon die Rede. Das ist so das stärkste Argument dafür, dass man sagen kann, die Trinität hat sich erst im Zuge der Heilsgeschichte entwickelt, aber ist nicht schon von Ewigkeit her da. Und trotzdem bringt Lorber nun wieder, und da zeigt sich seine Eigenständigkeit, dass er sagt, na, ein gewisses Wahrheitsmoment ist eben doch auch in der Vorstellung einer von Ewigkeit her bestehenden immanenten Trinität vorhanden. Und da heißt es in den Himmelsgaben folgendermaßen: Da aber der Vater schon von Ewigkeit her wusste, was er tun wird, so war ja der Gottmensch Jesus auch schon von Ewigkeit her im Vater, manifestierte sich aber als Gottmensch erst dann leibhaftig, da sich der Vater selbst offenkundig ausgesprochen hatte. Also Lorber unterscheidet hier zwischen einer potenziell vorhandenen Trinität, die sich aber erst im Zuge der Heilsgeschichte zu einer tatsächlich vorhandenen Trinität entwickelte. Also ich muss das nochmal wiederholen, ich paraphrasiere das ein bisschen. Jehova, der ewige Gott, der wusste ja schon von Ewigkeit her, was er will und was er tun will. Und deswegen war quasi gedanklich in seinem Plan die Trinität von Ewigkeit her schon in Gott vorhanden. Aber dieser Plan wurde erst ausgeführt, als der Heilige Geist zu Maria kam und sagte, du sollst als Jungfrau einen Sohn gebären. Da wurde dann der gedankliche Plan, die potenzielle Trinität, die gedachte Trinität, die wurde zu einer realen Trinität, da wurde der Plan umgesetzt. Das heißt also, nach Lorber existiert von Ewigkeit her die Trinität als etwas Gedankliches im Vater. Ich kann das jetzt nicht noch weiter ausführen. Diese von Ewigkeit her vorhandene Trinität ist aber nicht eine mehrpersönliche Trinität, sondern das sind verschiedene Seiten des einen Gottwesens. Ein Wort aus den Himmelsgaben, das ihr sicher kennen werdet, ist dies. Da heißt es, wie aber da Flamme, Licht und Wärme eines sind, also ist auch Vater, Sohn und Geist eins. Flamme, Licht und Wärme, das sind ja aber nicht drei Personen, sondern es ist Flamme, Licht und Wärme. In diesem Sinne existiert eine von Ewigkeit her gegebene Trinität, aber eben nicht im persönlichen Sinne. Erst als Jesus Christus geboren wurde, dort bildet sich dann die persönliche Seite dieses Geheimnisses heraus.